Altjahresabend, so heißt das kirchlich gesehen eigentlich richtig, wenn wir Silvester feiern. Und was soll man sagen, es ist wieder ein Jahr schnell vorübergegangen. Wir haben jetzt einige Zeugnisse gehört. Was ist geblieben aus dem Jahr für euch? Was war schön, erfolgreich, traurig, ermutigend oder deprimierend? Im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen laufen schon seit Wochen Jahresrückblicke prasseln auf uns ein. Skurriles, Spannendes, Belangloses wird mit dem Jahr 2013 in Verbindung gebracht. Wie geht's dir damit? Wie geht's mir? Wie geht's uns als Gemeinde, wenn wir auf das Jahr 2013 zurückschauen? War es gut? War es gut für dich persönlich? War es für die Gemeinde gut? Ich denke, es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, die Christenheit lebt eigentlich schon seit Jahrhunderten in ganz anderen Zeitzusammenhängen. Vom Kirchenjahr her gesehen sind wir nämlich nicht am Ende, sondern ganz am Anfang des Jahres. Wir haben Weihnachten gefeiert und freuen uns auf all die Feste, die noch kommen. Die Feste, die das Leben Jesu und der Gemeinde widerspiegeln. Passion, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und so weiter und so weiter. Das alles hat Gott geschenkt. Und dies alles macht unser Heil aus. Und doch ist gut, als Gemeinde auch auf das Kalenderjahr zurückzublicken. Und das wollen wir heute Abend tun. Persönlich und in der Gemeinschaft als Christen. Noch besser als mit Bildern oder Erzählungen kann man mit Gottes Wort auf das letzte Jahr zurückschauen. Die evangelische Christenheit hat eine gute Tradition. Vielleicht lesen von euch viele täglich die Losungen. Aber es gibt eben auch noch die vorgeschriebenen Predigttexte. Und so sind wir heute gelandet bei dem Predigttext Psalm 103. Der zieht sich schon durch den ganzen Gottesdienst durch. Und ich wollte euch dazu einige Impulse mitgeben. Und weil ich das besonders gut finde, wenn Leute besser lesen können als ich, wird der Eberhard gleich den Text vorlesen lassen von einem Schauspieler, der interessanterweise Rainer Unglaub heißt, aber er kann sehr gut lesen. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen.
Psalm 103 von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Eigentlich war das gar nicht so geplant, Aber doch erlebe ich durch diesen Predigttext den Abschluss eines roten Fadens, eines Art theologischen roten Faden der letzten Wochen und Monaten. Wenn ihr an die letzten Predigten zurückdenkt, dann durften wir uns beispielsweise im Herbst über zwei Predigten über den Christushymnus aus Philipper 2 freuen. An Weihnachten hörten wir vieles über Jesaja. Der Ralf Wiegand sprach vom 5. Evangelium im Alten Testament. Gottes frohe Botschaft kommt dem Menschen ganz nah. Und an Weihnachten haben wir gehört, wie dieses ganze Geschehen schon sehr früh in der Geschichte Israels vorhergesagt wurde. Alle Stationen, wir denken dabei an Jesaja. Und jetzt kommt dieser Psalm von David, der auch eine ganz starke messianische Perspektive hat. Beim Vorbereiten erinnerte ich mich an meine Zeit im Jugendkreis, also schon ziemlich lange her. Und da hatten wir eine Teilnehmerin, die bei der Bibelarbeit immer sagte irgendwann, es steht doch alles da, man muss das nicht mehr erklären. Und das war auch mein erster Impuls bei diesem Psalm, es steht doch schon alles da. Trotzdem will ich versuchen, uns ein paar Gedanken mit auf den Weg zu geben, um zu verstehen, vor welchem Hintergrund David den Psalm dichtete und was der Psalm uns heute vielleicht noch zu sagen hat. Den Psalm kann man in drei Teile unterteilen. Das sind die Verse 1 bis 5, da geht es um das persönliche Bekenntnis von David, so eine Art Selbstaufruf. Der zweite Teil, das ist ein Loblied oder ein Hymnus, das ist der Bezug zu Philipper, auf Gottes Barmherzigkeit. Und abschließend der Aufruf Davids an Gottes andere bzw. Gottes neue Welt auch zu loben. Und was ich vor allen Dingen heute Abend damit erreichen will, dass ich euch den Psalm näher bringe, ist, euch Mut zu machen zum Kettenlesen. Nicht Kettenrauchen, sondern Kettenlesen. Wenn ihr eine Bibel habt mit Querverweisen, könnt ihr also anhand des Psalm 103 sehr weit in der Bibel voran, nach vorne und nach hinten kommen, weil der sehr vieles aufgreift. Ich hoffe, es gelingt mir, das euch auch weiterzugeben. Als erstes stellte sich mir die Frage, wann wird David diesen Psalm überhaupt gedichtet haben? Die ersten 5 Verse sind sehr persönlich. Stimmen sie mit deinen Erfahrungen im Jahr 2013 überein? Ich habe mal drüber nachgedacht. Der David hatte ein langes und erfülltes Leben. Und da fallen uns bestimmt einige Geschichten ein, die wir von David kennen. Also dürft auch gerne zurufen, wenn euch was einfällt. Und dann können wir mal rätseln, um was es dem David hier vielleicht gehen könnte. Wem fällt was ein zu David? Er war Krieger, genau. Ehebruch, genau. Bitte? David und Goliath, genau. Ja. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, genau. Ich wollte euch ja nicht die ganze Arbeit machen lassen. Ich habe mir überlegt, wir kennen den David als Hirtenjungen, der mit Löwe und Bär kämpft. Wir kennen die Geschichte, als er zum König gesandt wurde, obwohl da noch ein anderer König da war. Der Kampf mit Goliath, die Freundschaft zu Jonathan, der Mordversuch durch Saul, die Zeit als Verfolgter, die Eroberung Jerusalems und dann auch, glaube ich, ein ganz schlimmes Erlebnis in seinem Leben, der Putsch durch seinen Sohn Absalom. Und ich hätte jetzt noch viel zu tun, wenn ich viele wichtige Situationen im Leben Davids nennen wollte. Und mir kam der Gedanke, ob David dieses Lied in diesen Situationen jeweils gesungen hat oder vielleicht erst im Rückblick. Ich glaube, das kam bei den persönlichen Bekenntnissen schon vor. Das Jahr 2000 war ja für jeden von uns sicherlich nicht gleichmäßig, nur schön. Und deshalb scheint David hier an sich selber zu appellieren. Also lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es scheint fast so zu sein, als müsste er sich alles wieder vor Augen rufen, was er mit Gott erlebt hat, um überhaupt loben und danken zu können. Und ich glaube, da kommt er uns vielleicht manchmal auch schon ganz nah. Der zweite Punkt, größerer Abschnitt, ab Vers 6, ein Hymnus auf Gottes Barmherzigkeit. Mit Hymnen tun wir uns ja in Deutschland manchmal ein bisschen schwer. Vielleicht geht es seit dem Sommermärchen 2006 ein bisschen besser. Aber was ist ein Hymnus? Das ist ein Bekenntnis auf einen Herrscher, für einen Herrscher. Ein Land oder Stolz und Freude und Erfüllung werden zum Ausdruck gebracht über ein Land, über einen Herrscher. Und so ist der Psalm 103 ein Leuchtfeuer der Gnade Gottes. Wenn man den so lesen würde, würde vielleicht mancher gar nicht drauf kommen, dass das im Alten Testament steht. 900 Jahre vor Jesu Geburt, also noch weit vor Jesaja, wird uns ein liebender, ein gnädiger, ein barmherziger Gott vor Augen gemalt. Deswegen haben wir eben auch eines meiner Lieblingslieder gesungen, Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Da gebraucht der David auch, in dem Lied wird auch ein Bild gebraucht. Hier im Psalm heißt es, denn soweit der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gewalt walten über die, die ihn fürchten. Und sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. In dem Lied, das wir eben gesungen haben, im Refrain wird das anders beschrieben, aber es kommt auf dasselbe hinaus. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. Ich will versuchen, nochmal das Bild zu erklären. Soweit der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wer heute Morgen den Generalanzeiger aufgeschlagen hat, da gab es auch einen Jahresrückblick mit einem wunderschönen Bild von unserem blauen Planeten Erde. Und da fiel mir nochmal richtig auf, was das bedeutet, so weiter Morgen ist vom Abend entfernt. Also Morgen und Abend, die laufen sich immer gegenseitig hinterher. Da, wo Morgen ist, kann nicht Abend sein und umgekehrt. Und genauso weit lässt Gott unsere Sünde von uns fern sein. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben wir eben den vierten Vers von dem Lied nicht gesungen. Und der ist an der Stelle, glaube ich, auch ganz wichtig. Passt noch nicht zum Alten Testament, gehört dann zum Neuen Testament. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Gott versenkt unsere Schuld im tiefsten Meer oder lässt sie so weit wie der Morgen vom Abend entfernt sein. Wir spielen manchmal Schiffe versenken, aber Schuld versenken können wir nicht, das kann nur Gott. Ja, und wir können es, glaube ich, auch. Gott geht in Vorleistung. Er vergibt uns unsere Schuld, er verbannt sie ganz weit von uns weg ins tiefste Meer oder eben ganz weit weg auseinander wie Morgen und Abend. Und wir gehen mit unserer Schuld anderen gegenüber oder der Bitte um Vergebung anderen gegenüber vielleicht manchmal anders um als Gott. David beschreibt Gott als den perfekt liebenden Vater. Ein Vater, der ganz anders ist vermutlich als ich. Und hier scheint für mich auch schon das Bild von dem verlorenen, den verlorenen Sohn liebenden Vater aus Lukas 15 durch. Vers 14 ist ein Vers, der die Menschen manchmal erschreckt. Ich weiß nicht, ob ihr das eben beim Vorlesen so mitbekommen habt, denn er kennt, was für ein Gemächte wir sind oder was für Gewächse wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht auf wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Diese Stelle erinnert an Psalm 90, also Kettenlesen, den einzigen Psalm Moses. Und von diesem Zusammenhang her kann man den Vers dann auch besser verstehen. Schon in Vers 7 hatte sich David auf Mose berufen. Und jetzt ist es in Bezug auf Mose in dem Bericht über die Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose 2. Und Gott der Herr, Vers 7, Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdkloß und blies ihm den lebendigen Odem in seine Nase. Und also war der Mensch auch eine lebendige Seele. Der Mensch, dem das Leben von Gott eingehaucht wurde, der aus einem Stück Ton gemacht wurde, in diesem Fokus-Schöpfungsbericht, das ist der, von dem hier der David spricht, dass er wie Staub vergeht oder was auch der Mose schon aufgegriffen hat. Aber David will nicht bei diesem deprimierenden Bild von der Vergänglichkeit des Menschen bleiben. Nein, er stellt uns immer wieder Gottes ewige Barmherzigkeit gegenüber. Ich lese jetzt nochmal ab Vers 22, ab 19. Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet und sein Reich herrscht über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich habe das mal so genannt, abschließend der Aufruf Davids an Gottes andere bzw. neue Welt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Es ist ja ein bisschen merkwürdig. Was braucht hier der David für ein Bild? Er spricht von dem Gott, der im Himmel thront, dem Gott, dem alle Macht zusteht. Also erst hat er in den Versen 1 bis 5 sich selber zum Loben aufgefordert und jetzt fordert er Gottes Hofgesellschaft zum Loben auf. So müssen wir uns das vorstellen. Er hat jetzt das Bild Gott oben im Himmel und jetzt werden die Engel, die himmlischen Herrscher, alles das Dinge, die wir so nicht kennen. Ich habe zumindest noch keine gesehen, aber das ist das Bild, in dem der David hier lebt. Und Gottes Helden, die seine Befehle ausrichten. Alle die sollen Gott loben und preisen. Und ich fühle mich an Szenen aus der Offenbarung erinnert. Beispielsweise Offenbarung 5 ab Vers 8. Es ist jetzt von Gottes Lamm die Rede. Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Tiere und die 24 Elster nieder vor dem Lamm und hatten an jeglicher Hafen und goldene Schalen voll Räuchwerk. Das sind die Gebete der Heiligen und sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist erwürgt und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und Heiden. Und hast uns, unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir werden Könige sein. Und ich sah und ich hörte eine Stimme viele Engel um den Stuhl, um die Tiere und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausend mal tausend. Und sie sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen Kraft, Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das ist das Bild, das Johannes in der Offenbarung sieht. Aber das ist auch das, woran der David schon denkt, wenn er die Engel, die himmlischen Heerscharen auffordert, Gott zu loben. Also der nimmt da richtig den Mund voll. Der kleine König David, gemessen an Gottes Thron, Gesellschaft, der fordert diese Throngesellschaft Gottes zum Loben und zum Danken auf. Und er schließt das dann auch ab, indem er sagt, am Schluss lobe meine Seele den Herrn. Also er bindet den Sack sozusagen wieder zu und sagt, ich will auch den Herrn loben. Oder er fordert sich wieder auf, ich will auch den Herrn loben. Wenn wir eben gesagt haben, die Werke Gottes sollen ihn loben, das steht auch in Vers 21, dann ist das ein Bild, was wir auch im Psalm 148 finden. Den lese ich jetzt nicht ganz vor, aber da fordert der David auch die Sterne, den Himmel, das Wasser, alles, was im Wasser, auf dem Wasser ist, was auf der Erde ist, auf Gott nachzufolgen, Gott zu loben. Er fordert die Tiere, die Walfische und alle auf. Das ist so das Bild, was David vor Augen hat. Die ganze Schöpfung lobt und preist Gott. So, und jetzt habe ich versucht, in relativ kurzer, schneller Zeit, euch etwas zu sagen, wie ich den Text sehe. Aber ich hatte ja auch versprochen, etwas dazu zu sagen, wie man vielleicht persönlich mit dem Text umgehen kann. Einmal finde ich es ganz toll, in der Bibel anhand eines solchen Textes herumzuforschen. Und das andere ist, wie blicke ich auf ein Jahr zurück? Wie blicke ich auch auf längere Zeiträume zurück? Ich habe mir gedacht, ich versuche mal zwei Beispiele zu finden, wo wir aufgrund längerer Zeiträume erkennen können, wie groß Gott ist. Das ist nämlich genau das, was der David gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er diese ganzen Einzelbeispiele vor Augen hatte, als er gesagt hat, ich will Gott loben, sondern er musste sich zurückerinnern, was hat Gott mit uns getan. Er hat das verankert schon in der Tatsache, dass Moses einen Bund mit Gott geschlossen hat und das Volk Israel schon immer wusste, was Gott tut. Und dann hat er sich erinnert, was Gott alles groß getan hat. Mir sind zwei Sachen eingefallen. Das erste passt auch noch zu unserem letzten Lied, was wir nachher noch singen werden. Klassisches Lied für Altjahresabend, von guten Mächten wunderbar geborgen. Wer den Zeitraum der letzten über 70 Jahre betrachtet, der muss eigentlich dankbar sein für uns hier in Deutschland, wie viel Frieden und Ruhe wir als einzelne Menschen haben, aber auch als Gemeinde. Ich glaube, das kam eben bei Gebeten schon vor, dass wir frei sind, keine Verfolgung leiden und dass Gott uns Frieden geschenkt hat. Das zweite Beispiel ist noch nicht ganz so lange her, aber wenn wir daran denken, was Gott mit der Wiedervereinigung bewirkt hat, wie toll das ist, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass es ein Handeln Gottes gibt. Da bin ich fest von überzeugt. Und so können wir uns daran erinnern. Und in all diesen Zeiten, in diesen 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit der Wiedervereinigung, ist vieles passiert, wo wir sagen, das war nicht so schön. Und der David versucht, sich selber darauf zu konzentrieren, was war schön, wo habe ich Gott erlebt, was hat das alles bewirkt, wo habe ich Grund, Gott zu danken, um meine Einstellung, meine Beziehung zu Gott auch anders aufzubauen. Und ich glaube, wenn David auf sein Leben zurückschaut, ich hatte eben schon erwähnt, die Geschichte mit dem Putsch seines Sohnes Absalom. Ich weiß nicht, ob er diese schreckliche Geschichte kennt, wo der Absalom am Schluss mit seiner waldenden Haarpracht im Baum hängen bleibt und seines Hauptes beraubt wird. Und David ist unheimlich traurig, als er vor seinem Sohn fliehen muss. Unheimlich traurig. Aber am Schluss ist er noch viel trauriger, als eben die Soldaten ihm die Leiche seines Sohnes bringen und sagen, dein Sohn ist tot, du kannst wieder zurück nach Jerusalem, du hast gewonnen. Also David hatte bestimmt ganz viel Grund auch zu sagen, weshalb ist das passiert? Ich verstehe das nicht, Gott. Und er hat es dann doch immer wieder geschafft, zu schauen, wie hat Gott wo in meinem Leben gewirkt. Und ich würde behaupten, er hat auch nicht den Fehler gemacht, das, was er nicht mehr beeinflussen konnte, an Schuld, die er selber getan hat oder vielleicht die an ihm getan wurde, an der hat er sich nicht aufgerieben. Das wäre so eine Quintessenz aus diesem Text. Wenn wir von Schuld reden, dann glaube ich, dass es für uns als Christen auch wichtig ist, Schuld zu vergeben und nicht zu warten, bis uns andere die Schuld vergeben wollen oder uns um Entschuldigung bitten, sondern ich glaube, es gibt auch einen Punkt, wo ich sagen kann, ich vergebe. Und hoffe, mir wird vergeben. Weil das sind eben diese Pakete, wenn ich getragen bin von dem Gedanken, mir ist Unrecht getan worden, dann muss das zur Sprache kommen, muss geklärt werden. Aber wir berauben uns als Christen ganz vieler Freiheit, ganz viel Freude, wenn wir darauf warten wollen, dass der andere auch wirklich um Vergebung bittet. Ich kann niemanden zwingen, um Vergebung zu bitten. Jetzt stehe ich vor der Schwierigkeit, ob ich das jetzt von der positiven oder von der negativen Seite her sehe. Weil ich könnte jetzt ja sagen, vergiss einfach, was jetzt nicht so toll war und denk nur an das Schöne und das war gut. Und dann können wir uns heute alle freuen und dankbar auf das Jahr zurückschauen. Oder ich sage, es war so viel schlecht, ich kann gar nichts Gutes mehr drin sehen. Ich habe eben extra, bin ich beim Zeugnis nicht aufgestanden, weil ich dachte, ich stehe nachher nochmal hier oben. Ich habe diese Woche zweimal große Bewahrung erlebt und ich bin normalerweise keiner, der irgendwelche Kleinigkeiten oder sowas erzählt, aber ich hatte den Eindruck, es passt. Wir sind am zweiten Feiertag nach Gießen zu meiner Mutter, meiner Schwester gefahren und auf der Abfahrt von der von der A3 auf die B49 in der Kurve ist aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ob es technische Mängel war oder ob irgendwas auf der Straße war, unser Auto in Schleudern gekommen. Wir sind also zweimal um die eigene Achse, haben wir uns gedreht auf der Abfahrt hinter uns. Der hatte das zum Glück bemerkt und ist sehr langsam gefahren. Also haben wir als sechsköpfige Familie Bewahrung erfahren. Ich sah uns schon in der Leitplanke und vielleicht auch drüber. Am Morgen darauf bin ich zur Arbeit gefahren, relativ früh, es war glatt. Ich bin von Ramershofen nach Flerzheim gefahren, entsprechend langsam. Und plötzlich kommt hinterm Baum ein Betrunkener hervor und geht auf die Straße. Ich habe dann schnell gelenkt, bin noch ein bisschen gerutscht, aber weil ich zum Glück langsam gefahren bin, nicht im Graben gefahren, wofür ich noch viel dankbarer war, war eben, dass dem nichts passiert war. Das ist anscheinend hinterher noch ein paar Leuten so gegangen. Ich habe dann noch gewartet, bis er in Flerzheim angekommen ist, getraut, ihn mitzunehmen, habe ich mich nicht, ob der mitgeführten Ware, die da bei sich hatte. Und ich sehe oft eben das, was nicht funktioniert, und schaffe es nicht, mich über das zu freuen, was gut war, oder auch das Gute zu sehen. Und ich glaube, dann ist es auch gut, wenn wir darüber ins Gespräch kommen, im Hauskreis, wenn wir miteinander reden. Ich zitiere jetzt den Christian Bader, er ist hier nicht hier, glaube ich, der sagt immer, oder hat mal gesagt, hallo, Jammern ist der Stuhlgang der Soldaten, ist so ein Zitat, was ich mal von mitbekommen habe. Ich erlebe das an der Arbeit, ich erlebe das ja in ganz vielen Bereichen, dass wir wirklich dazu neigen, das Schlechte zu sehen. Und damit will ich nicht dazu aufrufen, Friede, Freude, Eierkuchen zu machen, sondern sich wirklich daran zu freuen und zu schauen, was habe ich denn alles Gutes erlebt, zu sagen, was ist mir Gutes in meinem Leben passiert. Und natürlich auch darüber Leid zu klagen, wenn es mir nicht gut geht, weil aus dem Guten, was ich mit Gott erlebt habe, was der David mit Gott erlebt hat, weiß ich ja, Gott ist unendlich barmherzig. Amen.